Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Ist Olympia woke geworden? Werden wir alle den Untergang des Abendlandes erleben? Und wie sieht es eigentlich um den neuen Haushaltsstreit der Ampelregierung aus? Das und viel mehr heute in der neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Jede Woche bei uns hier bei Hyperpolitik. Die letzten Wochen gab es ein bisschen Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt sie gut genutzt und nicht nur Nachrichten konsumiert, sondern habt vielleicht auch einfach mal aus dem Fenster geguckt, Gras angefasst und seid dem hyperpolitischen Diskurszirkus so ein bisschen entkommen. Ich habe auch etwas Urlaub gemacht, aber ich hatte auch zu tun. Also heute ist ein aufregender Tag, schon den ganzen Tag gewesen. Ich habe heute angekündigt, dass ich für den Parteivorsitz der Partei Die Linke kandidiere. Insofern freut euch, dass ich jetzt trotzdem in diesem Keller sitze und mit euch Hyperpolitik bespreche, was ja ganz gut auch reinpasst. Aber in jedem Fall wollte ich es auch hier einmal der Transparenz halber sagen. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt kein Kandidaturvideo, das ist eine normale Folge Hyperpolitik und es geht um andere Themen als diese Kandidatur. Wenn ihr euch dafür interessiert, gerne auf den anderen Kanälen. Bei Hyperpolitik geht es eben eigentlich um den Begriff, den Anton Jäger geprägt hat in einem Buch, das er bei Surkamp rausgegeben hat, aber das er vor allem auch in vielen Essays hier bei uns bei Jacobin veröffentlicht hat. Es geht darum, dass vor allem alle Themen plötzlich hochpolitisch werden, dass wir das Gefühl haben, in unserem ganzen Alltag ist durchdrungen von hochpolitisierten Themen, Aufregerthemen, aber nichts davon rüttelt eigentlich etwas an den tatsächlichen Macht- und Eigentumsverhältnissen. Vielleicht sogar hilft Hyperpolitik den Herrschenden dabei, ihr System aufrechtzuerhalten, indem Hyperpolitik eigentlich verschmolzen mit dem Kulturkampf davon ablenkt, welche Ursachen es zum Beispiel gibt von Ungleichheit in der Welt oder von Armut. Und wenn wir uns weiter aufregen in Hyperpolitik, dann regen wir uns nicht so sehr über die Ursachen auf. Insofern ist Hyperpolitik auch eine Machttechnik. Und ich war eben im Urlaub und habe mir also wie alle anderen die Olympischen Sommerspiele angesehen in Paris. Große Feier. Vielleicht ist es jetzt auch schon wieder in eurem Hinterkopf so ein bisschen raus, weil direkt nach der Fußball-EM kommt man so in das tägliche Gucken der Olympischen Spiele. Es ist jetzt natürlich schon vorbei, aber ich wollte es trotzdem nochmal aufgreifen, weil es ein großes Festival und Spektakel war des rechtskonservativen Kommentariats. Also hätte ich nicht selber die Olympischen Spiele gesehen, sondern nur auf X geschaut, was mir so darüber an Nachrichten reingespült worden wäre, dann wäre ich aus der Aufregung wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen. Da fing es schon an, allein mit der Eröffnungsfeier, das ja einfach immer ein Spektakel ist. Man erinnert sich vielleicht an die Eröffnungsfeier in Peking, wo China natürlich groß aufgefahren hat. Generell sind ja die Eröffnungsfeiern sowieso immer auch, geben ein gewisses Statement ab über das Land, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Also in Paris hat man sich ja eh vorgestellt, es muss ein bisschen pompös sein, es muss ein bisschen auch den Flair haben dieser Stadt. Hatte es auch ohne Frage, jetzt außer der sehr, sehr dreckigen Seine, ist, glaube ich, alles war wirklich wunderschön mit Blick auf dem Eiffelturm, irgendwelcher Pferdesport vor Versailles. Ich fand das auch alles absolut on point für die Olympischen Spiele. Jedenfalls bei der Eröffnungsfeier gab es dann auch so eine Szene, wo, also ist ja, wie gesagt, eh ein Spektakel mit Rockstars spielen und alles Mögliche. Und dann gibt es diese eine Szene, wo man nicht genau wusste, wird das Abendmahl nachgestellt. Jedenfalls deutet es eine religiöse Szene an, bei der dann auch Männer in Frauenkleidung, Transvestiten, sich räkeln. Man sieht Brustwarzen und womöglich auch irgendwie andeutungsweise Geschlechtsteile. Das geht natürlich nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Wie können wir es wagen, so etwas zu zeigen, etwas Laszives, Männer in Frauenkleidung, als hätte es die 80er Jahre, als hätte es die Mini-Playback-Show, als hätte es das alles nicht gegeben, als hätten wir uns irgendwie seit den 50er Jahren nicht weiterentwickelt. Gab es tatsächlich dann Kommentare, also ich habe das danach eben gesehen auf X, dass wie viele sich darüber beschwert haben, wie kann das sein, wir haben alle europäischen Werte über Bord geworfen, allen voran die mir bis dahin unbekannte Annabelle Schunke, die offensichtlich eine sehr stark vernetzte, rechtskonservative Influencerin ist, die also wirklich... Ich habe das dann natürlich weiter verfolgt und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wenn man einmal in diesem Algorithmus, wenn man einmal da drin ist und sich eine Sache genauer ansieht, dann kriegt man das natürlich permanent reingespült. Also hatte ich dann unglaublich viele Annabelle Schunke-Takes in meiner Timeline. Und man hat dann eben gesehen, wie viele Beiträge es auch gab zu dieser Eröffnungsfeier. Das ist das Zeichen, wir können jetzt die Olympischen Spiele gar nicht mehr gucken. Wir müssen es eigentlich boykottieren, weil da diese feiernde Szene war von, also natürlich kann man sagen, das ist eine Provokation, aber es ist dann auch eben Paris, also die Stadt von Moulin Rouge. Und man denkt sich so, also es gibt wahrscheinlich sehr viel Anzügigeres in dieser Stadt als jetzt diese Eröffnungsfeier. Und nicht nur das, also das war nur der erste Akt, von dem man sagen könnte, da sind schon einige Gemüter heiß gekocht. Da ging es wenig um den Sport, wenig auch eigentlich sonst die Rolle der Sportlerinnen und Sportler, die Olympischen Spiele. Das war alles in den Hintergrund getreten wegen dieser Inszenierung. Und danach folgte gleich der zweite Skandal auf dem Fuß. Es ging dann hauptsächlich um eine algerische Boxerin, Imane Khelif, die in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo bei den Frauen angetreten ist. Ich glaube, man kann sagen, männliche Gesichtszüge hatte oder zumindest scheinbar männliche Formen, sodass natürlich gleich sofort auch da die Kommentatoren drauf angesprungen sind, dass diese Boxerin keine Frau sein kann, dass sie ein versteckter Mann ist. Das soll dann auch das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, sie ausgeschlossen haben wegen ihrer Chromosomen, die zeigen sollte, dass sie eigentlich ein Mann ist. Und daraufhin haben sich viele beschwert, auch die Boxerin, gegen die sie gekämpft hat, eine Italienerin zum Beispiel. Große, große dramatische Szenen, viele, viele Bilder darum, dass diese Boxerin angetreten ist. Und daraufhin gab es also überhaupt erstmal ein großes Spektakel darum, ob sie überhaupt teilnehmen darf. Weniger darum, zum Beispiel, was die Rolle dieses IOC ist oder was die Rolle der Organisation ist. Auch zum Beispiel, was die politischen Hintergründe wäre, würde tatsächlich eine transsexuelle Person, so haben sie viele Menschen und viele Kommentatoren bezeichnet, die wahrscheinlich eigentlich in Algerien verfolgt werden würde, wenn sie das offen so sagen oder ausleben würde. Also sie möglicherweise sogar in Gefahr gebracht hat. Und das Interessante an dem Beitrag ist jetzt nicht, also ich werde jetzt nicht in die Details ihrer Chromosomen gehen, weil das wurde dann sehr, sehr breit ausgeweitet, aber dass man überhaupt bei vielen Journalistinnen und Journalisten den Eindruck hatte, es geht nicht mehr darum, eigentlich die Wahrheit zu erfahren, was hat ihr biologisches Geschlecht, also mit ihren mit ihren Körperteilen zu tun, mit ihren Chromosomen. Gibt es Identitäten, gibt es auch Geschlechtsidentitäten zwischen Mann und Frau, in dieser Eindeutigkeit ist es nicht zu sagen. Also statt sich tatsächlich damit zu befassen, ging es den meisten wirklich auch, ich würde sagen, eigentlich klugen Menschen, eigentlich klugen Journalisten, die zumindest dazu ausgebildet sein müssten, eine Minute länger das zu recherchieren, wo sie herkommt und warum sie ausgeschlossen wurde von dem Internationalen Olympischen Komitee, das zumindest kurz zu hinterfragen, bevor man einfach irgendwo raushaut, dass diese Frau nicht teilnehmen kann. Also es war wirklich ein großes Spektakel auch da, über ihre Geschlechtsidentität. Und viele Hörerinnen und Hörer haben auch beim letzten Mal, als ich die Tochter von Elon Musk schon genannt hatte, als er gesagt hat, er hat seinen Sohn verstoßen, aber eigentlich ging es um seine Tochter, schon darauf aufmerksam gemacht, dass man wirklich sehr, sehr genau an der Stelle sein muss. Und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen, weil man folgt einfach diesem eigenen hyperpolitischen Überdruss und folgt solchen Leuten wie eben Elon Musk, oder man liest die ganze Zeit diese Nachrichten und kriegt dann einfach diese volle Dröhnung dessen, spielt absolut mit auch in diesem hyperpolitischen Diskurs. Also ich war dann auch kurz davor, mich dazu zu äußern und zu sagen, mich auch dazu zu äußern, obwohl ich eigentlich selber auch kein Expertinnenwissen habe und mich jetzt nicht im Urlaub damit eigentlich beschäftigen wollte. Aber man muss sich sehr zusammenreißen, es nicht zu tun, weil man wirklich ganz, ganz schnell in diesen Strudel kommt und man sich eigentlich denkt, wie kann es überhaupt so weit gekommen sein, dass unter allen Sportarten, unter allem, was es zu sagen gäbe, vermutlich von einer Frau mit einer uneindeutigen geschlechtlichen Identität oder mit vielleicht ungeklärten Geschlechtsmerkmalen in Algerien. Was bedeutet das für sie in diesem Staat, wenn einfach massenhaft Presse sich auf sie stürzt? Was schon mal unglaublich ist, hat sie danach, wurde danach dazu dann quasi bewogen, um ihre Weiblichkeit zu unterstreichen oder zu zeigen. Gab es jetzt auch noch einen kleinen Videoclip davon, wie sie zurechtgemacht war und geschminkt war. Das hat das Ganze natürlich dann auch wiederum angeheizt, oder sie hat dann auch noch ein Statement abgegeben und musste sich dann eben auch verteidigen mit Rechtsanwälten. Also das Ganze ist für diese Art von Sportart, die wahrscheinlich ansonsten niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, und in Teilen, würde ich auch sagen, viele andere Wettbewerbe überschattet hat, also zumindest eben, wenn man die Nachrichtenlage angesehen hat, die Spiele selbst nicht so sehr, was eben dann einfach überdeckt, nicht darüber zu schreiben, warum gibt es zum Beispiel keinen Massen- oder Breitensport mehr, warum wird nicht mehr investiert in die Kinder- und Jugendförderung, um Sport zu machen, also das, was ja sonst auch üblicherweise immer mit bei den Nachrichten dabei ist, sich zu fragen, wie kommen wir eigentlich zu Spitzensportlern, was bedeutet der Sport, also auch die, ich sag mal, die schönen Dinge, die immer auch bei Olympischen Spielen eine Rolle spielen, die halt von so etwas komplett überdeckt werden. Und natürlich ist Sport schon immer auch hatte seinen politischen Aspekt. Das haben wir ja auch schon bei der Fußball-EM gesehen. Das haben wir jetzt auch schon hier häufiger besprochen bei Hyperpolitik. Aber ich fand jetzt eben diese beiden Vorfälle, nenne ich es mal, die einfach künstlich hochgepusht wurden, die man wirklich wesentlich nüchterner und zumindest von der Berichterstattung her wäre es die Pflicht gewesen, glaube ich, von allen auch Beteiligten, das einfach einzuordnen und auch in den Kontext zu stellen und eben nicht einfach hysterisch auf diesen Hype-Train aufzuspringen. Das hat auf jeden Fall nochmal, finde ich, war so eine Speerspitze. Also es wurde immer darüber gesprochen, ob es Homosexuelle im Fußball geben kann. Und es gab immer wieder Aufreger, das ohne Frage. Aber wie dieses von in Teilen Fake News, in Teilen Überspitzungen, auch wirklich übertrieben, also um es nochmal zu sagen, bei der Annabel Schunke, die hat sich wirklich so da reingesteigert, das ist schon fast selbst nicht mehr ganz gesund. Aber es ist eben auch, darauf baut ja auch dann ihre Aufmerksamkeit und ihre Karriere auf. Es ist natürlich auch, wenn es dann einmal funktioniert, wenn es einmal trendet, wenn der News-Cycle einmal läuft, dann bauen alle darauf auf. Und das konnte man an diesen beiden Stellen wirklich stark beobachten, sodass sie sich über die drei Wochen Zeit der Olympischen Spiele, ich würde sagen, beides den Peak hatte in der Berichterstattung. Und eben schade, weil man mal wieder nicht mehr darüber erfahren hat, wie viel kostet der Spaß eigentlich? Warum ist eigentlich die Szene so dreckig? Dinge, die man sich eigentlich fragt, die für die Normalbevölkerung vielleicht etwas wichtiger gewesen wäre, als jetzt die exakte Chromosomenfolge einer Boxerin. Aber ja, das ist ein gutes Beispiel eben für Hyperpolitik. Ebenso auch in etwas kleinerem Maßstab. Das ist jetzt nur für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer der deutschen Politlandschaft. Ihr wisst, eines meiner Lieblingsthemen, ich komme immer wieder darauf zurück, weil es eben so entscheidend ist, ist der Ampelstreit und die Dauerkrise. Ampelregierung, man könnte auch, wie gesagt, man könnte fast so eine Sitcom machen, weil man sich fragt, was für eine Wendung gibt es jetzt? Der Ampelstreit, ich hole euch nochmal dazu ab, sollte ja schon beigelegt sein Anfang Juli. Das hat sich aber immer weiter geschoben, sodass es sich jetzt über die Sommerpause zieht und jetzt im Eilverfahren, so wie wir es lieben, im Eilverfahren durchgezogen werden musste, weil ja noch ein nicht ganz unbescheidenes Loch klaffte von 17 Milliarden Euro. Das hat man versucht, indem man Gelder umschichtet, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, was kein nachhaltiges Verfahren ist. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Also Gelder umzuschichten ist offensichtlich nur ein Geschäft, da am Ende auf eine Summe zu kommen, die irgendwie geht, die vor allem auch erstmal bedeutet, dass trotzdem massiv Investitionen bei der Deutschen Bahn fehlen. Jedenfalls ging der Streit nicht eigentlich darum, sollte das quasi der Ort sein, an dem man überhaupt über die Gelder spricht. Die Hauptfrage, die sich gestellt hat, ist es rechtlich möglich, zum Beispiel bei der Deutschen Kreditanstalt oder eben der Deutschen Bahn durch diese Art von Umschichtung quasi dafür zu sorgen, dass das Eigenkapital der Bahn erhöht wird und man so an der Schuldenbremse vorbei quasi die Gelder umschichten kann. Das war dann eine lange Frage von Studien, die dazu rausgegeben wurden und Ökonomen, die sich dazu geäußert haben und zufälligerweise, wie das immer so, also mittlerweile ist es wie wirklich in einer Serie, dass man denkt, es passiert immer wieder neu, dass ausgerechnet dann die Ökonomen, der zufällig der FDP nahestehen, zu dem Schluss kommen, dass das Ganze Gutachten in Auftrag geben oder in Frage stellen, die dann zufällig gerade rausfinden, dass das rechtlich nicht ganz möglich ist. Das heißt, Christian Lindner inszeniert sich als der Saubermann, der einzige überhaupt im deutschen Staat, der das Grundgesetz achtet und sagt, also unter die heilige Schuldenbremse, darunter machen wir es nicht. Und hat sich also als Saubermann inszeniert, man darf es nicht an der Schuldenbremse vorbeimachen. Wir müssen jetzt leider weiter diesen Ampelhaushalt verzögern, weil wir rechtlich klären müssen, ob es geht. Das heißt, vielleicht hatte er tatsächlich Panik, ob es rechtlich wieder gekippt wird. Es liegen ein paar Hinweise, legen eher nahe, dass er weiterhin versucht hat, das Ganze politisch zu ziehen, um Verhandlungsmasse für was auch immer zu haben. Mittlerweile kann man sich das fast gar nicht mehr vorstellen. Fakt ist, also sie scheinen jetzt einen Weg gefunden zu haben, mit dem sie eben durch zum Beispiel diesen Transfer bei der Deutschen Bahn tatsächlich die Schuldenbremse umgehen. Es klafft jetzt immer noch eine größere Haushaltslücke als vorher geplant, die man aber durch Neuverschuldung doch lösen will. Fakt ist, wenn jetzt Mitte September, das scheint jetzt das endgültige Datum zu sein, dieser Haushalt durch den Bundestag gehen soll, dann klafft nicht nur weiterhin diese Lücke, sondern dann wird es sich ewig lang gezogen haben. Das heißt, die FDP wird es geschafft haben, das bis dahin zu blockieren. Ein riesiges Hin und Her zwischen den Ampelparteien mit wirklich in der Öffentlichkeit ausgetragenen großen Fights, was am Ende aber übrig bleibt, ist immer noch eine wahnsinnige Investitionslücke im dreistelligen Millionenbereich, also wirklich, wo sich Gewerkschaften, wo sich Institute alle einig sind, wo sich selbst die arbeitgebernahen Institute einig sind, zu sagen, eigentlich fehlt es an massiven öffentlichen Investitionen. Und auch wenn man jetzt diese Einigung, wie das die Politikerinnen und Politiker selber feiern, was ja, ihr Geschäft ist, das zu tun. Die Frage ist nur, ob wir das in der öffentlichen Meinungsbildung so einfach wiedergeben sollten, dass es sich um eine Einigung handelt. Eigentlich ist es ein Skandal, dass es erstens so lange gedauert hat. Ich glaube, ich habe insgesamt zu diesem Ampelstreit jetzt schon 4 Folgen gemacht. Das ist kein gutes Zeichen. Und im September kommt wahrscheinlich noch eine, weil wieder eine Nacht vorher irgendein Gutachten geleakt wird und am Ende ist die Kindergrundsicherung rausgefallen, am Ende sind die Investitionen ausgefallen, am Ende ist eigentlich nichts und dem passiert, was groß angekündigt wurde und das Ganze gipfelt. Und das finde ich eigentlich fast schon wieder schön, traurig, tragisch schön, gipfelt da drin, dass der Parteivorsitzende der Grünen sagen muss, es handelt sich eigentlich gar nicht um eine Fortschrittskoalition, wie man eben vor 3 Jahren vollmundig erklärt hat, wie auch der Koalitionsvertrag benannt wurde, sondern um eine Überbrückungskoalition. Und das finde ich wirklich eigentlich ironischerweise trifft es das ganz gut, denn exakt, und ich wiederhole mich hier, aber nichtsdestotrotz, exakt diese Art von de facto am Ende Kürzungspolitik, weil das heißt es ja am Ende, es wird gekürzt, um überhaupt diesen Finanzrahmen einzuhalten. Diese Kürzungspolitik ist der Übergang, ist der Nährboden für den Aufstieg der Rechten. Und wir sind kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Wir sehen es da, dass die AfD die stärkste Partei werden kann. Wir haben es bei der Bundestagswahl, die ist noch lang hin, aber nichtsdestotrotz, diese Art von Rumeiern auf der Ebene der Regierung, die jedes Vertrauen absolut zerstört in die Institution, in die Fähigkeit der nicht nur der Bundesregierung, sondern auch allgemein von Politik. Menschen denken ja jetzt nicht immer in einzelnen Personen und was sie getan haben, sondern sind einfach nach so vielen Jahren und nach diesem ganzen Hin und Her offensichtlich nicht mehr interessiert an den Details. Und das ist die Verantwortung auch der Bundesregierung und eben am Ende diese Überbrückungs-, diese Übergangsregierung, könnte die eine sein, die überhaupt einer neuen rechten, rechtskonservativen, vielleicht nicht Regierung, aber mindestens Mehrheit auch, oder diesen Gruppen zur Mehrheit verhilft. Und insofern tragischerweise hat hier Nuripur selbst dem, wie ich finde, wirklich der Ampelregierung den schönsten Titel gegeben. Und herzlichen Glückwunsch dafür. Aber wir wollen nicht verzagen. Also das klingt jetzt wieder alles so, was ist die letzten 3-4 Wochen passiert, Ines? Hättest du uns nicht was Schönes noch mitbringen können? Vielleicht habe ich auch was wahnsinnig Wichtiges verpasst. Wenn ja, schreib mir gern. Auch vielen herzlichen Dank für die Buchtipps. Ich habe natürlich nicht alles jetzt lesen können in den letzten Wochen, aber ich habe mir vieles davon notiert und eben auch vielen Dank für die Kommentare, was die Uneindeutigkeit anging oder das unsensible Sprechen. Ich glaube auch, das ist eben Ausdruck dessen, wir sind, kommen nicht aus dem Diskurs, aus den Denkweisen ganz heraus, sondern ja, müssen uns das auch wieder eine eigene Sprache aneignen. Und aber eben, um am Ende noch etwas Positives zu sagen, ich war nicht nur im Urlaub, ich war in der letzten Woche auch unter anderem bei der Jungen Linken. Das ist eine der Jugendorganisationen der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs, und habe zufällig über Hyperpolitik referiert. Also ich habe statt eine ganze Folge zu machen, 5 Stunden lang diesen Workshop gegeben und nochmal nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklärt, was Hyperpolitik eigentlich bedeutet. Und sie haben ganz schön am Ende das so zusammengefasst. Wir hatten ein wahnsinnig tolles Schaubild, wie Hyperpolitik und Kulturkampf eine Liebesheirat bilden. Also sie haben danach alle nochmal gesagt, wie gut es ihnen damit ging, jetzt einen Begriff zu haben für das, was sie eigentlich wirklich wütend macht. Und das ist auch, glaube ich, die Stärke des Begriffs, oder das ist auch die Stärke dieser Denkweise, sonst könnte ich nicht jede Woche dazu einen Podcast aufnehmen, sonst würde das gar keinen Sinn ergeben. Ich glaube, Anton Jäger hat einfach gut etwas auf den Begriff gebracht, was den Unterschied erklärt im Verhältnis zur Postpolitik, im Verhältnis zu dem, was eben wir als den Rückzug des Politischen wahrnehmen. Heute ist, wie gesagt, alles politisch, alles dringt in jede Kapillare des Lebens vor und wir müssen uns zu allem äußern. Ständig ist es hoch emotionalisiert, es ist fast schon ja so hysterisch. Wir haben über Trump gesprochen, über viele Phänomene, die uns auch beschäftigen. Auch die Klimabewegung haben wir gesprochen, die Anti-Rechts-Proteste. Und alle waren sehr dankbar und haben gesagt, es ist gut, jetzt auch Begriffe zu haben, um das einzuordnen. Und das fand ich doch sehr, sehr schön. Und wir sind auch alle am Ende zu dem Punkt gekommen, immer wieder, dass wir an Hyperpolitik als Linke eigentlich nichts zu gewinnen haben. Also in Hyperpolitik gewinnen eigentlich immer nur die Rechten, weil sie sie nutzen können als Herrschaftsstrategie, um tatsächliche Machtverhältnisse zu verschleiern einerseits, aber eben auch, um ihre eigene Macht zu sichern. Wir können uns dem nicht entziehen. Das war auch eine der Gedanken dazu. Wir können nur konsequent eigentlich die Probleme, die Menschen tatsächlich beschäftigen in ihrem Leben, also wirklich ganz materialistisch etwas dagegen stellen und uns langfristig organisieren, weil auch jede Bewegung, auch wenn sie noch so euphorisch ist und uns erfreut, kann es schnell wieder vorbei sein und sie braucht eine Organisierung, die langfristig und nachhaltig ist, also ein Ort, zu dem Menschen kommen können, an dem sie sich sicher fühlen und an dem sie auch wieder das Gefühl von Gemeinschaft haben können. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Einzige, was gegen diese Form von Isolation und auch am Ende Frustration mit dem politischen System bedeutet. Hyperpolitik ist einfach eine sehr krasse Form davon, eine womöglich sehr krasse Phase, in der wir uns gerade befinden. Wir haben aber auch gesagt, weil wir die verschiedenen Phasen von Massenpolitik, Postpolitik und Hyperpolitik noch einmal durchgegangen sind, sind diese klugen jungen Menschen auf den Gedanken gekommen, dass jede dieser Phasen ja auch irgendwann ein Ende hatte. Und das kann ja auch ermutigend sein. Also das muss nicht das Ende der Geschichte sein. Vielleicht müssen wir uns nicht immer mit diesen hyperpolitischen Zeiten so abgeben. Und Zeichen wie zum Beispiel auch die Kommunistische Partei Österreichs, aber auch das, was ich ja auch selbst erlebe und immer wieder auch hier berichtet habe an Streiks und an Organisierung, sind eben genau diese Zeichen, die dafür sprechen, dass viele auch bei uns, viele in der Linken gemerkt haben, vielleicht ist es sinnvoll, sich wieder langfristig zu organisieren und auch die Menschen anzusprechen, die wir vielleicht mal verloren geglaubt haben oder von denen wir dachten, wir müssen sie nicht mehr ansprechen. Diese Erkenntnis ist, glaube ich, wieder eingedrungen. Und insofern war das ein sehr, sehr schönes Wochenende, das ich in Slowenien verbracht habe. Vielen Dank nochmal an die klugen jungen Leute. Das gibt einem auf jeden Fall Hoffnung zu wissen, dass es gute Jugendorganisationen gibt, die an den Sozialismus glauben, aber auch darin, dass es womöglich eine Partei dafür braucht. Und in diesem Sinne werde ich euch womöglich auf dem Laufenden halten, was jetzt meine eigene Zukunft hier auch bei Hyperpolitik angeht. Ich werde auf jeden Fall erstmal weitermachen und jetzt nicht einfach hier aufhören, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es ist jetzt einiges weiteres zu tun, nochmal ein bisschen anders als bei der Europawahl. Ich werde das, wie gesagt, hier auch in den nächsten Wochen natürlich sagen, wenn sich da was Neues ergibt. Und womöglich wird es nicht jede Woche eine Folge geben, sondern wir versuchen, das möglich zu machen. Aber vielleicht ist es etwas sporadischer als sonst. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich habe ja großen Spaß, aber ich mache das hier ehrenamtlich. Und jetzt wird es dann vielleicht bisschen schwieriger, das so einzuhalten jede Woche. Aber ich denke an euch und ich habe auch in meinem Urlaub immer an Hyperpolitik gedacht. Insofern vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.